Am 18. März war der EU-Türkei-Gipfel und mit der Entscheidung, dort alle Geflüchteten, die auf den griechischen Inseln ankommen, zurück in die Türkei zu schieben. Mit dieser Entscheidung hat eine neue Phase der europäischen Flüchtlingspolitik begonnen. Die Menschen, die versuchen, die EU zu erreichen, müssen immer gefährlichere Routen nehmen. Sie sehen sich zunehmend mit physischen und psychischen Extrembelastungen konfrontiert, mit lebensbedrohlichen Risiken, Gewalt und auch Tod. Ihnen wird die Möglichkeit genommen, ihr Recht wahrzunehmen, in der EU Asyl zu beantragen. Die Situation ist so katastrophal in vielen der Ankunftsorte der Lager in Griechenland, dass zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen sich aus bestimmten Orten zurückgezogen haben, weil sie die staatliche Politik nicht länger unterstützen wollen. Am Telefon haben wir jetzt Adrienne von Moving Europe. Sie war in den letzten Wochen und Monaten im Flüchtlingslager in Idomeni an der griechisch-mazedonischen Grenze. Und mit ihr wollen wir jetzt über die Lage der Menschen dort sprechen. Hallo Adrienne.
Hallo, guten Tag.
Schönen guten Morgen. Du bist bei Moving Europe. Vielleicht kannst du vorweg mal ganz kurz sagen, was Moving Europe eigentlich tut.
Genau. Moving Europe ist ein Projekt, das initiiert wurde von Welcome to Europe, Border Monitoring und der Forschungsgesellschaft Flucht und Migration. Das Projekt war eigentlich darauf ausgelegt, die Menschen auf der Balkanroute, also auf dem Balkankorridor, als es den noch gab, mit Informationen zu unterstützen. Also wir haben Informationen zur Lage vor Ort gesammelt und die dann an die flüchtenden Menschen weitergegeben. Nebenher haben wir auch Monitoring gemacht von Polizeigewalt, illegalen Pushbacks und halt dem Nichtfunktionieren. Hier und dadurch auch Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Und was ein weiterer Punkt unserer Arbeit ist, ist, in der transnationale Netzwerke zu stärken, vor allem in den Balkanländern, wo seit Jahren eigentlich Migranten und flüchtende Menschen durchreisen und wo es schon Gruppen gibt, die seit Jahren diese Menschen unterstützen und uns mit denen zu vernetzen. Und diese in ihrer Arbeit zu unterstützen, war ein weiterer Punkt unseres Projekts.
Du selber warst in der letzten Zeit in Idomeni an der griechisch-mazedonischen Grenze. Idomeni ist ja hier in Deutschland jetzt viel in den Medien gewesen und es erscheint in den Darstellungen ganz oft so, als ob das eigentlich so eine gleichbleibende, chaotische Situation war. Aber es hat ja eine ganze Reihe von Entwicklungen gegeben in diesen Zeiten an der griechisch-mazedonischen Grenze. Kannst du vielleicht mal ganz kurz, um das vielleicht auch besser zu verstehen, was zur Geschichte dieses Lagers sagen? Also auch um die gegenwärtige Situation besser zu verstehen.
Also Idomeni war eigentlich ein Transit-Camp. Es war ist nicht darauf aufgelegt, dass da Leute länger verweilen. Es war auch ein Transit-Camp, bis Ende November die Grenze zum ersten Mal zuging für alle Menschen, die nicht aus Syrien, Irak oder Afghanistan kommen. Und es hat sich da dann zum ersten Mal ein Protestcamp in Idomeni gebildet, das da einen Monat lang die Leute ausgeharrt haben und protestiert haben. Und es wurde dann Anfang Dezember von der griechischen Polizei geräumt. Und dann war es quasi wieder fast zwei Monate lang ein Transitlager, wo die Leute einfach durchgereist sind, bis es dann Ende Februar wieder eine Verlangsamung gab und die Leute nur noch ganz wenige Leute durchkamen und dann auch die Grenze zuging für alle Menschen aus Afghanistan. Und dann hat sich das wieder zu so einem, eigentlich ein Protestlager entwickelt. Die Leute wurden nicht mehr nach Idomeni gebracht, sondern 20 Kilometer vorher nach Policastro auf eine Tankstelle, in der sich dann auch ein Camp gebildet hat. Und dann sind die Leute zum Teil selber zu Fuß oder mit dem Taxi nach Idomeni an die Grenze gefahren, weil sie halt möglichst schnell weitergingen. Und dann ging die Grenze dann halt ganz zu. Und seither eben sind um die 12.000 oder vielleicht auch noch mehr Menschen dort vor Ort und stecken fest. Organisationen so wie die Médecins Sans Frontières haben dort mit Infrastruktur Unterstützung geleistet. Aber es hat immer noch zahlreiche Leute, die einfach in kleinen Zelten dort hausen, eben seit Monaten schon.
Wie muss man sich denn das vorstellen? Also sozusagen 12.000 Menschen in kleinen Zelten. Also wir haben ja Radio, wir haben sozusagen keine Bilder. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie das da eigentlich dann so aussieht? Ist Idomeni ein richtiger Ort?
Also Idomeni ist ein ganz kleines Dorf. Da gibt es einen Mini-Supermarkt. Und das Camp befindet sich eigentlich auf den Zuggleisen, wo dieser Übergang geschaffen wurde für die Flüchtlinge, der jetzt verschlossen ist. Es sind inzwischen um die 20 große Zelte dort von Médecins Sans Frontières, die je wahrscheinlich ungefähr 200 Leute beherbergen können. Die anderen Menschen sind in kleinen Zelten untergebracht. Es ist wirklich schon ein bisschen eine Zeltstadt geworden. Inzwischen sind auch immer mehr kleine Händler dort, die dort Gemüse und Esswaren verkaufen, damit sich die Leute auch selber versorgen können, da es einen akuten Mangel gibt an eigentlich ja, hygienischen Produkten, Lebensmitteln und so weiter. Genau, und es ist relativ chaotisch. Die griechische Polizei ist kaum präsent, sie ist nur da, um die Gleise zu bewachen. Ja, und der Rest wird von NGOs und Volunteers und Aktivisten eigentlich mehr oder weniger organisiert und von den Leuten natürlich selber.
Und die Leute, die da jetzt sind, du hast eben schon gesagt, es gab unterschiedliche Phasen auch, für wen die Grenze wann geöffnet war, wie es sozusagen, dann ist die Grenze auch für die Afghanen geschlossen worden und so weiter und so fort. Was für Leute sind da jetzt, aus welchen Nationen?
Ein Großteil davon sind sicher Menschen aus Syrien und dem Irak, sind aber nach wie vor Leute aus Afghanistan und Pakistan, Marokko vor Ort. Genau, als die Grenze halt für diese Personen zugegangen sind, wurden sie quasi aus dem Camp evakuiert. Also am 23. Februar alle Afghanen aus dem Camp in Idomeni entfernt von der Polizei, zum Teil sehr gewaltsam. Aber die Leute sind natürlich wieder zurückgekommen, weil ja, Idomeni ist der Punkt, an dem quasi man über die Grenze kommt oder man am nahesten an der Grenze ist. Und demher ist es inzwischen wieder viel gemischter, als es noch vor einem Monat war.
Man sieht auf den Bildern immer relativ viel Frauen und Kicamp. Ist das so? Und reisen die alleine oder wie ist deren Situation?
Ja, man muss natürlich sagen, dass dadurch, dass das Family Reunification Programm aus der Türkei eingestellt wurde, auch von Deutschland aus, ganz viele Frauen mit ihren Kindern alleine in der Türkei zurückblieben, die Hoffnung, also wo die Männer vorgegangen sind, bereits in Deutschland sind und eigentlich gehofft haben, dass sie auf legalem Wege nachreisen können. Dadurch, dass Deutschland und auch die anderen EU-Staaten das abgeschafft haben, mussten sich diese Frauen dann alleine mit ihren Kindern auf den Weg machen und sehr viele Frauen sitzen jetzt alleine mit ihren Kindern in Idomeni fest und ihre Männer sind bereits irgendwo in Zentraleuropa. Und es sind eben ungefähr 40% Kinder und genau, der Frauen- und Kinderanteil ist höher als der Männeranteil, was eine außergewöhnliche Situation eigentlich ist für so ein Flüchtlingslager.
Und stellt das auch bestimmte andere Anforderungen quasi an eure Arbeit oder überhaupt an die Arbeit von NGOs vor Ort? Haben die sozusagen anderen Bedarf oder ergibt sich daraus eine andere Situation?
Ja, also es ist, wenn Frauen alleine mit zahlreichen Kindern sind, ist es natürlich sehr schwierig für sie, aber die Menschen unterstützen sich halt selber. Es gibt auch große Frauengruppen, die dann halt zusammen unterwegs sind und sich gegenseitig unterstützen. Das macht natürlich die Weiterreise für sie viel beschwerlicher und gefährlicher, während junge Männer es versuchen können, irgendwo über eine grüne Grenze nach Mazedonien zu marschieren, ist es natürlich für Frauen mit kleinen Kindern unmöglich.
Und was sagen denn überhaupt so generell die Menschen vor Ort? Also wie schätzen die ihre Lage ein oder wie stellt sich das für die dar?
Also die Menschen sind ziemlich von den Kopf gestoßen. Die meisten sind ja eigentlich losgereist, als die Grenze noch offen war, haben auch ausgeharrt in einer Zeit, als die Grenze noch ganz wenige Leute durchkamen und diese Hoffnung, dass irgendwie die Grenze wieder aufgeht und dann vielleicht doch sie noch weiterreisen können, besteht nach wie vor. Deshalb wollen die Leute auch nicht weg aus Idomeni. Sie fordern quasi die Wiederöffnung der Grenzen. Sie sind sehr enttäuscht von Deutschland, das doch irgendwie als offenes Land, das sie willkommen hieß, das nach wie vor so in ihrer Vorstellung eigentlich ist. Genau, und inzwischen stehen ihnen quasi keine anderen legalen Wege mehr offen, um weiterzureisen. Es wird dieses Relocation-Programm vom UNHCR und von den Regierungen beworben. Das funktioniert allerdings überhaupt nicht. Man müsste sich da via Skype einen Termin ausmachen. Man kommt aber bei Skype einfach nicht durch. Also es ist quasi unmöglich, sich für dieses Programm zu bewerben, weil man nicht durchkommt via Skype.
Das habe ich noch gar nicht verstanden. Man muss sozusagen bei Skype sich bei diesem Relocation-Programm melden und sagen, ich möchte daran teilnehmen.
Und dann, und dann kriegt man einen Termin, wo man in das Büro gehen könnte. Es ist aber eben wahnsinnig schwierig, da durchzukommen. Wir haben mit zahlreichen Leuten gesprochen, die es täglich versucht haben und einfach nicht durchkommen. Also es ist quasi es gibt keine legalen Wege im Moment für die Menschen, außer ein nicht funktionierendes Programm, das vom UNHCR beworben wird. Die Leute haben dadurch auch echt ihr Vertrauen in den UNHCR und in die Regierungen verloren.
Ja. Es gab ja verschiedene Aktionen, von Geflüchteten, um eine quasi eine Öffnung der Grenze zu erwirken. Also zum Beispiel gab es jetzt im März, am 14. März, diesen sogenannten March of Hope. Wie war das eigentlich? Was ist da passiert?
Ja. Die Leute saßen da ja schon mehrere Wochen in Idomeni fest und haben dann halt gemerkt, das gibt für uns die Grenze scheint nicht wieder aufzugehen, dann suchen wir uns halt unseren Weg gemeinsam. Und sie sind dann um mittags am 14. März losgelaufen. Und es waren einige hundert Leute, die angefangen haben. Und es gab dann auch so ein bisschen eine Stromwirkung, dass sich immer mehr Menschen angeschlossen haben. Und anfangs war die Stimmung eigentlich sehr gut und irgendwie optimistisch. Es ging, glaube ich, schon auch darum, das Schicksal wieder in die eigenen Hände zu nehmen und aus diesem Warten und Nichtstun auszubrechen. Ja, leider endete der natürlich dann mit einem ziemlich brutalen Pushback von diesen ungefähr 2000 Menschen, die dann von dem mazedonischen Militär auch wiederum teilweise unter mit Schlägen und Gewaltandrohung illegal durch den Zaun wieder zurück nach Griechenland gebracht wurden.
Aber jetzt für die Hörerinnen, die sich sozusagen nicht so gut auskennen, nochmal, also eigentlich, die überqueren ja die Grenze und im Grunde genommen müssen sie dann ja die Möglichkeit haben, in Mazedonien theoretisch jedenfalls Asyl zu beantragen. Und was passiert ist, sie sind angekommen und sind dann sozusagen von den mazedonischen Behörden wieder zurückgeschoben worden. Oder wie muss man sich das genau vorstellen?
Genau, also die wurden in kleine Gruppen als sie mazedonisches Territorium erreicht haben, in Gruppen vom bewaffneten Militär mit Maschinengewehren in kleine Gruppen aufgeteilt, mussten zum Teil bis zu 10 Stunden in ihren noch nassen Kleidern auf dem Boden ausharren und wurden dann in der Nacht mit Militärtrucks an verschiedene Grenzorte gebracht und dort wieder zurückgeflogen. Da haben wir uns auch mit den Leuten unterhalten und gefragt, ob sie die Möglichkeit gehabt hätten, Asyl zu beantragen. Und alle haben gemeint, nein, es war nur das Militär vor Ort und das hat sie nur angeschrien. Und sie durften zum Teil nicht einmal pinkeln gehen. Also es war dann eine Verletzung von jedwilligen Rechten.
Jetzt habe ich eine Frage, das fällt mir gerade zum ersten Mal auf. Warum, also müssten die nicht eigentlich in Griechenland Asyl beantragen?
Genau, für Griechenland Asyl zu beantragen, muss man wiederum auch per Skype anrufen, was wiederum auch nicht wahnsinnig gut funktioniert. Von dem her, also die Menschen, die aus Syrien kommen, bekommen eine 6-monatige Aufenthaltsgenehmigung. die ist bei den meisten Menschen aus Syrien noch gültig. Alle Menschen, die nicht aus Syrien kommen, die kriegen nur einen Monat und müssen theoretisch nachher Asyl beantragen. Genau, aber das Asylsystem in Griechenland ist überfordert, war es schon immer. Deshalb sind ja auch Dublin-Deportationen nach Griechenland ausgesetzt worden von zentraleuropäischen Staaten. Das heißt, die Leute sind dann halt in Griechenland ohne gültige Papiere.
Die Tatsache, dass da jetzt solche Aktionen wie dieser March of Hope und es gab ja auch noch ein paar andere Aktionen, Hungerstreik und so weiter, dass solche Aktionen tatsächlich so, also dieser March of Hope jetzt so geendet ist, wie er geendet ist, verändert das die Lage eigentlich oder die Stimmung oder die Einschätzung der Leute, die jetzt in Idomeni sind?
Also man muss sagen, dass im Moment gerade die Autobahn von Thessaloniki Richtung Mazedonien blockiert wird von den Flüchtenden. Das zeigt halt, dass es weiterhin Proteste gibt, weiterhin kollektive Aktionen. Die Leute werden nicht aufgeben. Sie wollen alle weiterreisen und ich glaube, natürlich ist es schwierig und ist man zum Teil enttäuscht und ernüchternd und auch hoffnungslos. Aber grundsätzlich besteht der Wille, von den Leuten weiterzureisen, weiterhin. Und ich glaube, sie werden auch weiterhin für dieses Recht kämpfen.
Man hört ja jetzt, dass eben nach diesem EU-Türkei-Gipfel, dass das Lager geräumt werden soll. Und zum Teil sind da auch schon, glaube ich, Busse angekommen und haben Leute abtransportiert. Wo kommen denn die Leute eigentlich hin? Und wie sind die Bedingungen da, wo die hinkommen? Oder was passiert denn da eigentlich? Weißt du das?
Wir haben inzwischen auch schon einige von diesen Militärcamps besucht. Es entstehen immer wieder neue, da es halt nicht genügend Kapazitäten gibt bisher. Von dem her ist die Räumung von Idomeni auch nicht wahnsinnig akut, weil es einfach nicht genügend Plätze gibt, wo die Leute hingebracht werden könnten. Die Militärcamps werden, wie gesagt, vom Militär verwaltet. Sind ein bisschen unterschiedliche Bedingungen, aber in vielen der Camps, die wir gesehen haben, ist halt die Situation kein Deut besser als in Idomeni. Die Leute leben auch in Zelten, zum Teil wirklich in the middle of nowhere, ohne Anschluss zu irgendeiner Öffentlichkeit. Und ein großer Minuspunkt daran ist halt auch, dass keine NGOs, keine Aktivisten und Volunteers da vor Ort sind. Die Leute zum Teil keine Ahnung haben, was eigentlich gerade passiert und auch keinen Ansprechpartner, wo sie ihre Fragen beantwortet kommen würden. Von dem her sind auch viele Leute, die in ein anderes Camp gefahren sind, dann wieder nach Idomeni zurückgefahren, weil da zumindest eine größere Bandbreite an NGOs und Aktivisten vor Ort sind, die die Leute unterstützen und nicht nur das Militär, das kaum Englisch spricht und mit dem und das auch halt keine Ahnung hat, was eigentlich mit den Menschen passieren soll.
Ja. Also insofern gibt es sozusagen in Idomeni jedenfalls sowas wie eine Selbstorganisation oder eine Auseinandersetzung darüber, was es dann an anderen Orten nicht gibt.
Genau.
Und wenn die Leute aber in diesen Militärlagern sind, was soll dann eigentlich mit denen passieren? Also was ist die Perspektive aus so einem Militärlager heraus?
Genau, eigentlich das einzige legale Angebot, das es gibt, ist dieses nicht funktionierende Relocation-Programm oder halt Asyl in Griechenland zu beantragen, was auch nicht einfach ist. Von dem her gibt es gerade keine.
Okay. Wenn man jetzt hier in Hamburg oder an anderen Punkten in Deutschland sitzt und die Menschen in Idomeni unterstützen möchte, kann man das tun? Wie kann man das tun?
Ja, ich denke, das Wichtigste ist, halt einen Druck auf die Regierung in Deutschland aufrechtzuerhalten, eine kritische Öffentlichkeit aufrechtzuerhalten, die Leute in Idomeni und auch in den anderen Camps in Griechenland nicht zu vergessen. Ich denke, solche Solidaritätsaktionen wie Blockierungen der Autobahnen auch in Zentraleuropa sind dafür, sind dabei wahnsinnig wichtig. Ja, und ich glaube, gerade auch mit diesem Türkei-Deal muss genau hingeschaut werden, was mit den Menschen passiert, die jetzt zurück in die Türkei geschoben werden sollen, neben den Leuten, die halt in Griechenland jetzt einfach festsitzen. Und ich glaube, da die Proteste gegen diese Schließung des Korridors aufrechtzuerhalten, ist wahnsinnig wichtig, denn man muss halt einfach einsehen, dass diese Schließung des Korridors zu weiterem Leid und zu weiteren Toten führen wird.
Ja. Für diejenigen, die sich genauer informieren wollen über die Situation jetzt zur Zeit und auch in Zukunft, Moving Europe beobachtet das ja auch und ihr habt auch eine Webseite, die auch auf verschiedene andere Sachen verweist, und zwar unter moving-europe.org. Vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer sei darauf hingewiesen, wenn man die Arbeit von Moving Europe unterstützen möchte, was kann man dann tun?
Man findet natürlich auf unserer Webseite auch ein Spendenkonto. Und ansonsten denken wir auch, dass es eben wichtig ist, die Reports und Texte, die wir schreiben, auch zu verbreiten und halt eben zu verfolgen, was in Griechenland passiert.
Dann würde ich sagen, in diesem Sinne, herzlichen Dank dir.
Danke auch.
Und beste Grüße nach Griechenland.
Vielen Dank. Okay.